Freitag kann ich mit dem Flug buchen, einchecken online, und dann ist gekommen, ja, your flight is cancelled. Also Air Force, das ist sonst eine Art zuverlässig, aber haben den Flug gestrichen. Meistens haben es wenig Leute von Paris, die auf Madagaskar wollen. Oder, also aus technischen Gründen ist dann schon gestanden, natürlich, aber ich weiss nicht, wie weit das da wirtschaftliche Gründe mitgespielt haben. Item habe ich dann noch umbuchen und bin mit Air Madagaskar gekommen. Hatte in Paris aber meinen Anschlussflug verpasst gestern und bin dann auch erst zur Abend heimgekommen. Aber ich bin da und so. Das ist ja die Top-Sache. Ist interessant, die Woche habe ich... Schweizerdeutsch ist gut, he? So. Die Woche habe ich... Nicht. Hochdeutsch. Ist auch gut. Diese Woche in Madagaskar hat mir eben auch jemand gesagt, ja, ich könne ja auch einen Tag länger bleiben oder so. Und gerade eben da, wo es gecancelt war, und da habe ich gesagt, nein, ich werde am Sonntagmorgen in St. Gallen sein. Ich dachte, vielleicht könnte auch mein Vater sonst mich ablösen, aber er ist heute Morgen in Sarnen, in der Innerschweiz. Also er hat auch seinen Dienst, also muss ich hier sein. Punkt, Schluss. Komme ich in der Predigt noch drauf zurück. Nur kurz, die Heli-Mission nicht kennen, denen würde ich wärmstens empfehlen, diesen Rundbrief zu abonnieren. Den verschicken wir 4-mal im Jahr. Es gibt auch Leute hier, die kommen und helfen uns einpacken immer wieder. Herzlichen Dank für eure Unterstützung auch in dem. Und ihr könnt das machen, indem ihr euch hier die Adresse draufschreibt und am Büchertisch mir abgebt, könnt ihr das Porto sparen. Es sind keine Bettelbriefe, darf ich sagen. Alle unsere Helis sind bezahlt, wir haben keine Schulden. Preis dem Herrn. Er ist ein treuer Versorger. Halleluja. Für uns als Heli-Mission, aber ich glaube, das gilt für jeden, der sein Vertrauen in ihn setzt. Amen. Manchmal geht's länger als man sich's wünscht, aber er kommt immer. Und er versorgt uns immer. Halleluja. Auch danke allen, die uns im Gebet und finanziell tragen. Herzlichen Dank. Nur kurz zum Büchertisch. Es gibt's immer noch mehr als ein Abenteuer. Bald kommt's in der 6. Auflage raus. Die meisten kennen es von euch ja schon. Wenn nicht, das ist die Geschichte der Heli-Mission am Büchertisch erhältlich. Und wer nicht gerne liest oder nicht gut lesen kann, man kann es hören. Es gibt ein Hörbuch, da hat ein Profi das vorgelesen. Und das gibt es für 10 Franken am Büchertisch, wenn man kocht oder Auto fährt oder bügelt oder Hobby macht. Oder irgendwie kann man da sich ermutigende Zeilen einfach reinziehen. Mein Vater hat ja noch das Büchlein geschrieben, dem Tod entronnen, mit Kurzgeschichten über seine lebensgefährlichsten Situationen, auch am Büchertisch erhältlich. Also schaut vorbei, bedient euch, Schlüsselanhänger als Erinnerung und so, oder solche Bändeli da, ist ja heute ganz modern, oder, für junge Leute oder solche, die halt noch gern jung sind. Also gut. Dann dürfen wir ein paar Bilder anschauen. Mal schauen. So. Funktioniert. Kurz meine Familie vorstellen. Unser Ältester, der Daniel, hat gerade die 2. RS-Woche hinter sich. Frisch gebackener Rekrut. Er hat es gut erlebt, da bin ich dem Herrn sehr dankbar. Ist nicht immer selbstverständlich. Und das sind meine Girls, also links die Deborah, 16, macht die Kanti in Trogen. Die mittlere, das ist meine, die Brikena. Und dann rechts noch die Sarah, sie möchte Lehrerin werden, Primarlehrerin, macht gerade ein Praktikum in Grub Appenzell. Nicht St. Gallen, gut. Und meine Eltern sind ja hier wohl bekannt. So ein Wunsch von meiner Mama war, dass sie einmal nach Israel gehen kann. Das wurde letztes Jahr möglich. Und so sind sie da mit einer Gruppe durch Israel gereist und haben sich mega gefreut. Und ich habe gehört, wie auch die jüngeren Leute sie mega geehrt haben und ihnen gedient haben und geholfen haben mit ihren 90 Jahren. Ja, mittlerweile sind sie 91. Ich bin dem Herrn mega dankbar, solche Eltern zu haben. Ich sage es immer wieder und werde auch nicht müde darin, denn es ist einfach so. Dann ein bisschen zu Helimission. In Palu haben wir eine Basis. Und da war ja dieses Erdbeben Ende September. Dieses Erdbeben hat dann auch einen Tsunami ausgelöst. Das Erdbeben war mehr oben im Meer, aber das Wasser ist da in diese Bucht hinein, die Welle, und hat am Ende halt die Stadt sehr getroffen. Und da ist der Flugplatz, vielleicht erkennt es der eine oder andere, und unser Hangar ist hier am Flugplatz. Und es war große Gnade, dass keines unserer Häuser zusammengebrochen ist von unseren drei Familien, Mitarbeiter, die dort waren. Auch der Hangar stehen geblieben, einfach Risse bekommen, aber alles funktionsfähig. Und so konnten wir dann sofort Hilfe leisten vor Ort. Es war auch ein spezielles Phänomen da, diese Bodenverflüssigung. Das war gerade südlich vom Flugplatz der Fall, wo alles grün ist hier, war nachher alles braun. Also das war durch die Erschütterung, hat sich Grundwasser mit dem Boden vermischt, und also da sind Häuser einfach versunken. Mit Leuten und Haus und allem. Also fast unglaublich, fast apokalyptisch. Also hat man Geschichten gehört, die erzählt man gar nicht gern. Das ist so Erdbeben, das kennt man eigentlich vom Tsunami, von der Flutwelle, Schiffe, die in die Stadt geschoben wurden. Und hier sieht man ein bisschen diese Verflüssigung, wo vorher Häuser waren, ist nachher nur noch Dreck, das versinkt, das schwimmt so weg und ist versunken. Gibt so Satellitenaufnahmen, das ist furchtbar. Und da durften wir Hilfe leisten, zusammen mit MAF, die kennt ihr vielleicht auch, mit Flächenflugzeugen. Und auch die New Tribes Mission haben auch Flächenflugzeuge, und so konnten wir da wertvolle Nothilfe leisten, Lebensmittel rausfliegen, Verletzte zurückfliegen in Spitäler in Zusammenarbeit mit der Regierung, mit dem Militär. Die hatten große Hubschrauber für die Versorgung. Wir mit dem Kleinen konnten dann in die Dörfer zum Feinverteilung machen. Das hat sich dann sehr effizient erwiesen. Unsere Piloten im Cockpit, danke, dass ihr immer wieder für sie betet. Hier sieht man auch links durchs Erdbeben so Erdrutsche, dass eben die Straßen in den Bergen dann nicht mehr passierbar sind, und die kann man dann auch nicht über Nacht wieder reparieren. Das ist so steil, oder? Schweizer Delegation kam auch. Mit ihnen haben wir dann auch Flüge gemacht und ihnen geholfen, ihre Hilfsgüter in diese abgelegenen Gebiete zu fliegen. So sah es im Hangar aus, Material, das gewartet hat, rausgeflogen zu werden. Nebenan haben unsere Piloten und Mechaniker geschlafen, gerade im Hangar. Die Häuser, die haben sie der Schweizer Delegation zur Verfügung gestellt. Und so waren wir dann gerade auch am Arbeitsplatz. Hier dann auch eine Unterhaltsarbeit, Mastkontrolle, unsere Piloten und Mechaniker da an der Arbeit. Kurz darauf, gerade Anfang Oktober, hatten wir dann unsere Retrette, auch im Zusammenhang mit 20 Jahren Heli-Mission in Indonesien. In Indonesien heißt die Heli-Mission Heli Vida, weil es ein muslimisches Land ist, und wir wollen nicht schon die Leute vor den Kopf stoßen mit dem ein bisschen vorbelasteten Namen Mission. Drum in Indonesien Heli Vida. 20 Jahre dürfen wir schon dort sein, und es ist doch gewachsen, auch die Familie, die Heli-Missionsfamilie. Wir waren etwa 117 Leute. Kurz zu Brasilien, da haben wir die Vision, mit einer schwimmenden Basis auf dem Amazonas unterwegs sein zu können. Die Idee kommt nicht ganz von ungefähr. Auf dem Amazonas gibt es jetzt schon solche Frachtflosse, wo man Material transportiert. Und da kam auch die Idee her, solch eine schwimmende Basis zu schaffen. Da sind wir hingegangen in eine solche Werft, um solche Flosse anzuschauen. Aber wahrscheinlich werden wir von Grund auf neu bauen, weil wir unten drin auch noch Tankanlage haben wollen und Wasseraufbereitung und so weiter. Unsere Mitarbeiter vor Ort, Dalton und Melanie Miranda, die haben einen riesen Herz, um Unerreichte zu erreichen. Und auch der neue Präsident, der eine oder andere hat davon ein bisschen vielleicht gehört, jetzt habe ich den Namen nicht mehr gerade im Kopf. Bolsonaro, danke. Da unsere Presse ist da eher negativ drüber, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass er ein gläubiger Mann ist. Die erste Amtsaktion, die er machte, war, mit dem ganzen Regierungsteam sind sie auf die Knie und haben zu Gott geschrien, dass er ihnen hilft. Das muss man mal suchen. Also nur nicht alles glauben, was die Zeitung schreibt. Der ist nicht so schlecht, wie sie schreiben. Er ist auch nicht perfekt, logisch, wer ist das schon? Aber ich habe Zuversicht, er hat schon Dinge geändert, wo uns helfen, der Missionsarbeit. Er ist sehr, sehr offen dafür und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da das Land einnehmen für Jesus. Halleluja! Dann haben wir einen Pilot, einen Mechaniker, der ist in der Vorbereitung, er ist ein Norweger mit seiner Frau, sie ist aus Brasilien. Wir machen so Witze drüber, der Norweger und die Brasilianerin, Fire and Ice, Feuer und Eis. Aber es ist wichtig, dass ihr für die Kandidaten betet, denn wir haben welche, die mit der langen Ausbildungszeit die Vision verlieren und irgendwann dann plötzlich gar nicht mehr rausgehen wollen aufs Feld. Und das ist ein Riesenverlust, das ist ein Trick vom Feind. Und dass ihr einfach für die Kandidaten speziell betet, dass sie die Vision warm behalten können und dass sie sich durch nichts abbringen lassen vom Auftrag, den sie empfangen haben. Sie werden nach Madagaskar gehen, um dort die Heli-Mission kennenzulernen, wie sie funktioniert. Und der Plan ist dann in 2-3 Jahren, dass sie in Brasilien die Arbeit aufbauen. Und in der Zeit werden wir das Floß bauen. Das ist so der Plan. Indien haben wir von einem Spital eine Einladung bekommen und die Regierung in Himachal Pradesh, das ist gerade nördlich von Delhi im Himalaya, die haben ein großes Interesse, dass wir dorthin kommen und vor allem medizinisch Hilfe leisten. Der Typ da, der saure Miene macht, der hat nicht alles verstanden. Das bin ich, also übrigens. Und das ist der Chefarzt vom Spital. Also wir wurden geehrt mit diesen traditionellen Hüten und einen Schal haben wir auch bekommen. Haben wir so ein Abkommen einmal unterschrieben und da steht jetzt dann ein nächstes an. Das ist die Familie, die dort hingehen soll. Die war schon 3 Jahre in Papua für uns unterwegs, Matt und Vasanti Weber. Und dann haben wir noch in Amerika in der Vorbereitung Daniel und Rachel Keitel, Pilot und Mechaniker. Die sollten dann auch nach in Indien. Wir haben dann nochmal Gespräche gehabt mit dem Luftamt in Indien, gerade im November. Das Luftamt, die waren sehr offen und wollten alles in Bewegung setzen, um uns zu helfen, dass es möglich wird. Aber so wie wir operieren wollen, gibt es so keine Kategorie, weil wir weder richtig privat noch wirklich kommerziell sind. Und jetzt sind wir da noch am Sehen, wie wir da Wege finden, damit wir dort unsere Arbeit machen können und nicht kommerziell uns registrieren lassen müssen. Das wäre ein Riesenakt, also quasi eine Firma zu gründen und. Dass man ein bisschen das sich vorstellen kann. Hier haben wir Delhi, gerade nördlich, da ist Himachal Pradesh, da ist das Spital, wo uns eingeladen hat. Und auch östlich von Nepal in Sikkim, da sind wir auch eingeladen. Und beide diese Gebiete sind total im Himalaya. Wie ihr auch seht, Nepal ist dazwischen, also der ganze Himalaya hier. Und den wollen wir für Jesus gewinnen. Einfach, dass ihr ein bisschen seht, Himachal Pradesh hier im Himalaya, da ist Nepal und dann rechts davon ist noch Sikkim. Auf dem Rückflug von Sikkim sieht man hier die Berge vom Himalaya dort, auch 8000er hat es da, also das sind auch riesige Berge. Und dann Mount Everest, sind wir, also auf dem Flug habe ich schön Wetter, konnte ich sehen. So. Gut, Madagaskar noch. Das war gerade letzte Woche, habe ich unser Team getroffen. Das war gerade beim Kaffee-Break, wo sie auch immer Gebetsgemeinschaft haben. Ich bin mega froh, dass wir so super Mitarbeiter haben. Auch lokale Leute, zum Beispiel der Dali, der ist jetzt 10 Jahre mit uns, haben wir ihm auch geehrt. Der ist unser Chefmechaniker jetzt da, Maintenance Manager in Madagaskar. Der kam zu uns einfach als Flughelfer und Beat Burkhardt, unser Mech damals, hat ihn ausgebildet. Er ging nach Amerika, hat die Prüfung abgelegt, die Lizenz bekommen, macht weiter in Madagaskar, ist super. He? Genau, dann haben wir noch das Luftamt besucht dort, weil die machen auch Druck und haben Erwartungen und haben mit dieser Madame Wangi gesprochen. Und nach dem Gespräch habe ich einfach auf dem Herzen, dass ich noch für sie beten könne, habe ich sie gefragt und sie, ja doch, gern. Und der Herr hat so geführt, ich konnte mein Zeugnis geben und wie wichtig das ist, dass mein Name im Buch des Lebens steht und wie das funktioniert und wie das bei mir ablief und so. Und sie hat ganz interessiert zugehört und am Schluss haben wir mit ihr gebetet. Und wir wollen glauben, dass auch das bei ihr etwas auslöst. Wie beim jungen Mann, der getroffen wurde heute Morgen. Unsere Leben haben Einfluss. Und was wir sprechen, hat Gewicht. Darüber werde ich noch etwas sagen. Halleluja. Ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen zu uns sprechen wirst. Du bist ein treuer Herr. Ich liebe dich. Halleluja. Amen. Genau, es ist so wichtig, dass wir von dem Gebrauch machen, dass wir laut beten und sprechen. Haben wir im Lied schon gesungen, hat mich so gefreut. Das letzte Lied hat meine Predigt wie zusammengefasst. Deborah, unsere Tochter, ging ins Praise Camp und dort war ein Workshop über prophetisches Hören oder Reden, irgend sowas. Und Gott hat so zu ihr gesprochen. Sie war etwas entmutigt, ihre Kollegen und Kolleginnen, die haben immer wieder Zeugnis gegeben, wie sie Gott erlebt haben, und sie wollte auch Gott erleben. Sie nicht nur hier im Kopf verstehen, sondern erleben, Gott erleben. Wenn du Gott begegnet bist, da kann dir die ganze Welt sagen, du spinnst ja und das gibt's nicht. Du weißt, dass du weißt es einfach. Und das brauchen wir alle. Alle. Ich auch immer wieder neu Begegnungen mit dem lebendigen Gott, die mir diese Gewissheit haben und diese Zuversicht, ich kann hinstehen, nicht wegen mir, aber wegen ihm. Und er ist treu. Mit jedem von uns. Glaubt mir, ich war ein scheuer Junge und habe den Faden verloren, wenn ich vor Menschen hingestanden bin, um etwas zu sagen. Stell dir das vor. Hä? Das hat der Herr gemacht. Ohne ihn, ich würde immer noch irgendwo, weiß nicht was, hinterm Ofen mich verkriechen. Und da hat eben diese Schwester hat dann mit meiner Tochter gesprochen und hat sie mega ermutigt und hat gesagt, du glaubst nicht, was deine Worte für eine Macht haben. Mach davon Gebrauch. Wenn du redest, wenn du betest, wenn du sprichst, ist Power. Und da ist Sieg drin. Das war so der Zuspruch. Und durch eine spezielle Umstände, auf die ich nicht alle eingehen will, hat Gott sie so gebraucht am Silvester, dass sie mit jemandem beten konnte. 40 Minuten Kampf. Geistliche Kampfführung. Und am Schluss durfte sie erleben, nach 40 Minuten wurde diese Person so total verändert, weil der Herr eingegriffen hat. Und sie kam nach Hause unter Tränen, hat sie erzählt, wie sie Gott erlebt hat. Oh. Gott erhört Gebet. Brikena und ich, meine Frau, wir haben dafür gebetet, dass es eine Zeit sein soll, wo sie Gott begegnen können. Beide Töchter sind nach Hause gekommen und unter Tränen erzählt, wie sie Gott begegnet sind. Halleluja. Das wünsche ich uns allen. Immer wieder Gottes Begegnungen. Er ist ein echter Gott. Er ist nicht nur hier einfach ein Gott in der Bibel, trocken, verstaubt. Nein, er lebt. Halleluja. Und er ist treu, er ist mit uns unterwegs. Halleluja. Bis nach Madagaskar. Überall hin. Genau. Und wir sollen davon auch Gebrauch machen, zu uns selber zu reden. Das erinnerte mich, wie im Lied auch, das war total super, das Lied. Im Psalm 42, da sagt ja der David zu sich selbst, was bist du so betrübt, meine Seele in mir, und so unruhig. Hey, don't worry, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung oder für die Hilfe, die von seinem Angesicht kommt oder die aus seiner Gemeinschaft kommt, die von ihm, in der Gemeinschaft aus ihm kommt. Halleluja. Ja, manchmal ist die Seele verzagt und die Gefühle sind im Keller und wie wir gesungen haben, dann ist es wichtig aufzustehen und Gott zu loben. Dann ist es nicht einfach, ich weiß es, aber dann hat es Wirkung. Es ist einfach, Gott zu loben, wenn alles super ist. Warme Füße und alles tiptop oder gesund, gefräßig. Aber wenn es schwierig ist, wenn ich den Job verliere, wenn die Heizung kaputt ist, wenn ich einen Unfall habe und Blechschaden, weiß nicht, oder egal, dann ist es nicht einfach, Gott zu loben. Aber wir dürfen lernen, den Sieg in Anspruch zu nehmen, der Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, über jeder Situation, wenn sie gerade schwierig ist. Und manchmal verändert sich die Situation nicht gerade sofort und die Gefühle sind nicht gerade sofort besser. Aber hier drin oft verändert sich etwas, dass ich mit einer anderen Haltung und mit einem anderen Mut und Zuversicht diesen Schwierigkeiten mir gegenüberstellen kann. Er ist treu. Kurz zu Mose. 4. Mose 20. Da war Mose in der Wüste mit dem ganzen Volk unterwegs. Ah, und die haben wieder einmal gejammert, weil das war eine alte Geschichte. Ach, wenn wir doch auch umgekommen wären mit den anderen im Meer, oder wo? So down, he? Total im Keller waren sie. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in die Wüste gebracht, damit wir hier sterben, wir und bla bla bla? Also mit dem Mose hätte ich nicht tauschen wollen, versteht ihr? Also wirklich, der ist schon zu verbarmen gewesen. Und dann heißt da, eben haben kein Trinkwasser gehabt und haben gejammert. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Oh. Desperate, sagt man. Sie waren irgendwo verzweifelt. Steht. Das Volk, natürlich, das waren seriöse Anliegen. In der Wüste kein Wasser, die sind am Verdursten. Ich meine, und ich soll verantwortlich sein? Ja, kann nicht denn irgendwo einen Hahn aufmachen. Hey, ist nicht einfach. Und sie haben vor Gott geschrien, Herr, hilf, hilf. Hä? Wir haben Not hier. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Da holte holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen. Und er sprach zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Ich glaube, da war fast ein bisschen so Ironie drin, oder vielleicht Frust, hä? Ihr Langwillige. Also ich weiß nicht, ob das nur widerspenstige die Worte waren. Gell? Da gibt es vielleicht noch andere Ausdrücke. Einfach, ich denke, er war schon auch ein bisschen bewegt. Und ich denke, das hat ihn dazu verleitet, dass er dann, und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Könnte man sagen, alles wunderbar gegangen. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israel zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das bewegt mich immer, wenn ich daran denke. Ein paar Kapitel oder Jahre vorher war dieselbe Situation und Gott sprach, Moses, nimm den Stab, schlag den Felsen, gib ihnen zu trinken. Und er hat es gemacht. Und das zweite Mal hier, ein kleiner Unterschied. Und Gott sprach, sprich zum Felsen, er wird das Wasser geben. Und ich weiß nicht, ob es der Frust war, den Mose hier mit dem Volk hatte, und dass vielleicht dieser Groll, dass er genug hatte, ihn dazu verleitete, nicht genau zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Und was für Konsequenzen, ja, Wasser kam, aber er und Aaron nicht ins verheißene Land. Puh, dafür haben sie doch gelebt. Und dafür sind sie durch alle Schwierigkeiten gegangen. Und sie sollten das Volk hineinführen, aber sie selber nicht. Das bewegt mich immer wieder. Herr, hilf mir, dass ich kann treu sein in dem, was du von mir verlangst. Ohne zu vergleichen, ich vor dir, treu, uff. Große Aufgabe. Zum Glück ist er auch barmherzig und gnädig. Ich denke, aber vor allem Leiter haben eine enorme Verantwortung, wo ich froh bin, wenn Menschen für mich beten, auch als Leiter der Hele Mission, wo ich für den Pastor bete, für geistliche Leiterschaft, dass sie treu erfunden werden. Wir haben einen Widersacher. Vielleicht hat der Teufel auch ein bisschen den Moses noch gestichelt. Traum jetzt. Und dann so im Ärger vielleicht, oder? Nachvollziehbar. Aber es geht darum, Gott wollte geheiligt werden. Wie denn? Durch sein Wort. Er wollte, dass Moses nur spricht. Sprich ein Wort und man soll gesund sein. Herr, sprich nur ein Wort und Heilung wird geschehen. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und wir sind seine Botschafter hier auf Erden. Unser Wort hat Macht, positiv wie negativ. Und das dürfen wir gebrauchen. Halleluja. Wir sind seine Kinder und wir sollen im Glauben sprechen. Also wir sollen hörbar beten. Und das Zweite ist im Glauben beten, in der Erwartung, dass auch etwas geschieht. Dazu eine kleine Geschichte. Vor vielen Jahren war eine Region im mittleren Westen der USA von einer Dürreperiode betroffen. Eine wahre Geschichte, so nebenbei. In einer kleinen Stadt, die völlig von Landwirtschaft abhängig war, starb das Getreide auf den Feldern wegen Wassermangels ab. Man rief einen Tag des Gebets und des Fastens aus, in dem alle Bewohner der umliegenden Farmen einen Tag lang zusammenkommen und gemeinsam Gott um Regen bitten sollten. An jenem Morgen kam auch ein 5-jähriges Mädchen gemeinsam mit den Eltern in die Kirche. Einige Leute waren erheitert, lustig gefunden, weil das kleine Mädchen einen Regenschirm trug. Sie fragten sie, warum sie das tue. Die Kleine entgegnete, dass sie denke, man würde zusammenkommen, um für Regen zu beten. Und sie wollte auf dem Heimweg nicht nass werden. What a lesson. Daraufhin bemerkten die anwesenden Leute, dass sie zwar zusammengekommen waren, um zu beten, dass jedoch niemand außer dem kleinen Mädchen wirklich glaubte, dass sich tatsächlich etwas ändern würde. Tief ergriffen bekannten sie ihren Unglauben und begannen am gleichen Tag in einer neuen, frischen Weise zu beten, in vollem Glauben, dass sich durch ihr Gebet Dinge verändern. 5-jähriges Mädchen. Spricht zu mir ganz enorm. Wie oft bete ich und passiert wieder nichts, wie letztes Mal. Oder? Versteht ihr? Oh, ich will neu in meinem Glauben vor den Herrn treten und im Glauben beten, dass das geschieht, wofür wir ihn bitten. Halleluja. Gegen 4 Uhr am Nachmittag bildeten sich schließlich am westlichen Himmel Wolken. Am Abend setzte überall in der Region ein sanfter, anhaltender Regen ein. Der Himmel öffnete sich wortwörtlich über diese Menschen. Der milde Regen dauerte 3 Tage und 3 Nächte. Ihre Ernte war gerettet und letztlich erlebten sie eine der besten Ernten, die sie jemals einbrachten. Jedermann erinnerte sich daran, dass es der einfache Glaube dieses kleinen Mädchens mit dem Regenschirm gewesen war, der religiöse Pflichterfüllung im Unglauben in echte Erwartung an Gott verwandelte. Hammer, nicht? Riesige Ermutigung. Auch eine Herausforderung, aber eine Ermutigung. Wir haben einen Gott, der Gebet erhört. Es ist nicht vergebens, wenn wir zum Gebet zusammenkommen. Und vielleicht auch mal mit Fasten und Beten. Und weil so Geschichten unseren Glauben stärken, lese ich noch die von Georg Müller. Ich glaube, dass der ein oder andere diese Begebenheit kennt. Vor Jahren fuhr ich nach Amerika. Der Kapitän des Dampfers, mit dem ich fuhr, war ein entschiedener Christ. Als wir vor der Küste von Neufundland waren, erzählte er mir, als ich das letzte Mal vor 5 Wochen hier vorüberfuhr, also das ist schon im 19. Jahrhundert, 1800 irgendetwas, geschah etwas, das mein ganzes Glaubensleben erschütterte. Wir hatten Georg Müller. Georg Müller hatte Waisenhäuser, vor allem in England, aber auch Amerika. Er hatte nie um Geld gebeten. Er hat ein Gottvertrauen gehabt, dass er sie versorgt. Und hat Dinge erlebt, dass in der Morgen haben sie keine Milch gehabt, 100 Kinder hingesessen, gesagt, so, jetzt beten wir, dass der Herr uns zum Morgen bringt. Und dann hat es geklingelt nachher an der Tür. Da war der Milchkarren vor der Tür, der Milchmann, ihm ist das Rad abgefallen von seinem Karren oder dem Pferde gezogen. Der Wagen ist zu schwer, um aufzuheben, ob sie nicht die Milch abnehmen würde, damit sie den Wagen reparieren können. Ha, Gott hat versorgt, unglaublich. Also dieser Georg Müller, der war da mit an Bord. Ich hatte 24 Stunden ununterbrochen auf der Kommandobrücke gestanden, weil wir von dichtem Nebel eingehüllt waren. Georg Müller kam zu mir und sagte: Captain, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich am Samstagnachmittag in Quebec sein muss. Eben, am Sonntagmorgen in St. Gallen sein muss. Das ist unmöglich, antwortete ich, der Captain. Nun gut, wenn Ihr Schiff mich nicht hinbringen kann, wird Gott einen anderen Weg finden. Mann, so ein Glaube, hä? Ich habe in 57 Jahren noch nie eine Verabredung gebrochen. Wir wollen in den Kartenraum hinuntergehen und beten. Okay, Captain Schmidtganger. Ich sah diesen Mann Gottes an und dachte, er ist wohl doch etwas überspannt. So etwas habe ich doch noch nie gehört. Herr Müller, sagte ich, wissen Sie, wie dicht dieser Nebel ist? Nein, erwiderte er, der Nebel interessiert mich nicht. Ich schaue auf den lebendigen Gott, der jeden Umstand meines Lebens lenkt. Er kniete nieder und sprach ein ganz einfaches Gebet. Als er geendet hatte, wollte ich beten. Aber er legte mir die Hand auf die Schulter und sagte, ich solle nicht beten. Erstens glauben Sie nicht, dass Gott antworten wird, und zweitens glaube ich, dass er bereits geantwortet hat. Deshalb ist es unnötig, dass Sie sich auch noch, dass Sie auch noch beten. Ich starrte ihn an, hätte ich wahrscheinlich auch. He? Ich starrte ihn an und er sagte, Captain, ich kenne meinen Herrn seit 57 Jahren und in diesen 57 Jahren habe ich es keinen einzigen Tag unterlassen, beim König vorzusprechen. Stehen Sie auf, Captain, und öffnen Sie die Tür. Sie werden sehen, der Nebel ist weg. Ich stand auf, der Nebel war tatsächlich weg. Am Samstagnachmittag war Georg Müller rechtzeitig für seinen Dienst in Quebec. Halleluja. Hoahahaha. Das muss ein bisschen reinziehen. Oh Herr, lass meinen Glauben da ein bisschen wachsen. Aber es war auch ein kleines Detail. Täglich mit dem König Gemeinschaft gehabt. Täglich mit ihm unterwegs. Nicht von Sonntag zu Sonntag. Täglich. 24-7, immer in Verbindung stehen. Oh Herr, du bist mit mir. Was soll ich tun? Was soll ich nicht tun? Wo soll ich? Wo nicht? Führe, leite mich. Halleluja. Gemeinschaft mit ihm. Austausch. Halleluja. Man CD rein, Lobpreis. Ah, einfach Gemeinschaft mit ihm haben. Ja, in Jakobus 5, Verse 16 bis 18. Da lesen wir, bekennt einander Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Manchmal hat es eben auch mit Dingen zu tun, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind, dass Gottes Heilung nicht gerade oder noch nicht durchdringen konnte. Darum erinnert uns der Jakobus hier daran, dass wir einander auch unsere Sünden vergehen oder wo wir gefehlt haben, einander bekennen, ins Licht bringen. Und dann kommt Vergebung und die Kraft von dem, was wir falsch gemacht haben, verliert, ist weg. Keine Kraft mehr. Und wir sind frei und können dann auch seine Vergebung und seine Heilung annehmen. Dann kommt dieser gewaltige zweite Teil vom Vers und die weiteren Verse. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, da habe ich mich auch schon gefragt, habe ich dann zu wenig ernstlich gebetet? Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Damals ging er sogar hin zum König und gesagt, ich bete, dass es nicht regnet. Und es wird nicht regnen, bis ich wieder sage, dass es regne. Kannst du das vorstellen? Entschuldigung. Diesen Mut, der wusste auch, wer sein König ist. Und der hatte auch jeden Tag sein Rendezvous mit dem Herrn. Dass er so für den König treten konnte, der ihm den hätte Kopf abhauen können. Aber der wusste, wenn er den Kopf abhaut, dann betet er nicht mehr für Regen. Das war ja sein, verstehst du? Wenn ich nicht sage, dass es wieder regnet, es wird nicht regnen. So Hammer, nicht? Also ich, das ist gewaltig. Und er betete wiederum nach 3,5 Jahren. Da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Halleluja. O Herr, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Und zum dritten, letzten Punkt, wie so immer 3 Punkte, gell? Ich mache es heute ganz gemäß Bibelschule. Dass wir in der Autorität, die uns Gott gibt, dass wir in dieser Autorität beten. Aufgrund dessen, dass wir wissen, wer wir sind in ihm. Ich bin nur der Simon Tanner, der Sohn von Ernst Tanner und Feinmechaniker, bla bla bla. Aber ich bin ein Gotteskind. Ich bin ein Sohn des lebendigen Gottes. Und mit dieser Position kommt Autorität. Und die wollen wir in Anspruch nehmen, auch für unser Gebetsleben. In 1. Petrus 2,9, ihr kennt die Verse. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Auserwählt, handverlesen. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Damit ihr die Tugenden oder die Vollkommenheiten, die Herrlichkeiten Gottes oder dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Wir sind Gottes Kinder, Söhne, Töchter vom lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der heute noch alles in der Hand hält. Auch wenn wir manchmal denken, Herr, wo bist du? Was abgeht bei uns manchmal ist zum Haare ausreißen, oder? Aber Gott ist immer noch in Kontrolle. Unser Problem ist oft, dass wir eben ein Ablaufdatum haben. Unsere Lebensuhr tick, und wir wissen nicht, wann es fertig ist. Und das stresst uns manchmal. Das stresst Gott nicht. Er hat keine Uhr, die läuft und jetzt läuft die Zeit ab. Er steht da drüber. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, ich check das nicht. Ich bin ja nur Mensch. Er ist Gott. Das macht den Unterschied, oder? Er weiß, wo die Enden der Erde sind. Ich kann mir das nicht vorstellen. Universum und was ist dahinter und da, oder? Hör mal. Aber Gott kennt das alles und er hat alles im Griff. Und zu seiner Zeit führt er alles zum Besten für seine Kinder. Steht geschrieben. Und manchmal haben wir Mühe, auch ich, Mühe mit der Zeit. Verstehst du? Ich bitte um etwas und es geschieht noch nicht. Ja, aber Herr, noch nicht. Und das stresst mich. Aber ich möchte euch heute Morgen ermutigen, wo ihr dran seid, am etwas erbitten. Kämpft darum, bis ihr irgendwo Frieden im Herzen habt. Jetzt bin ich durchgedrungen. Und dann könnt ihr warten, bis der Herr antwortet. Versteht ihr? Das ist im Glauben. Jetzt bin ich durch, wie der Müller auch da. Verstehst du, der Georg Müller? Jetzt habe ich gebetet, er ist angekommen. Die Antwort ist unterwegs. Der Postmann ist unterwegs. Er kommt vielleicht noch nicht gerade, aber es ist unterwegs. Das Päckli kommt. Lasst uns noch zum Schluss zum Ezekiel uns wenden. Im Ezekiel 37. Das Wort Gottes ist so powerful. Da ist so eine Kraft drin. Wort Gottes, ich nerv mich manchmal, dass ich mir nicht mehr Zeit nehme, weil die hat niemand, die muss man sich nehmen, um das Wort zu lesen. In diesem Buch ist 63 Mal drin, sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Sie, die Nationen, aber auch sie, Gottes Volk. Dass wir erkennen, dass er der Herr ist. Er regiert, auch wenn wir manchmal denken, wo ist er auch? Hey, was ist los? Er regiert, er ist der Herr, ihm ist nichts entglitten. Und 63 Mal, aber ich glaube, da will er schon was rüberbringen. Also, hallo, ich bin der Herr. Glaub's mir. Und dann im Vers 37, die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene. Siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Fragst du mich? Also ich verstehe deine Antwort. Ich antwortete: O Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Ja, das hätte Gott doch auch selber sagen können. Gott, natürlich könnte er das ohne mich machen. No problem. Aber er möchte, dass wir lernen, in seinem Auftrag hinzugehen und sein Wort zu proklamieren, auszusprechen im Glauben und zu sehen, dass was geschieht. Weil es sein Wort ist, das ich nehme und ausspreche. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen: Seht, ich will Odem in euch kommen lassen. Vielleicht könnt ihr immer wieder hören, wie Gott hier sagt: Ich will, Gott will, Halleluja. Gott will Leben schaffen, er will wiederherstellen, er will heilen, er will retten. Dazu ist er gekommen, Jesus, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Auch diesen Mann heute Morgen, für den wir gebetet haben, das nehmen wir im Glauben an, dass das ein Same ist, der in seinem Leben aufgeht und er einmal im Himmel wiedergefunden wird. Halleluja, wie der Same auch in dieser Madame Wangi. Amen. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weissagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch. Siehe, eine Erschütterung und die Gebeine rückten zusammen, einen Knochen zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen und es wurde Fleisch an ihnen und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen oder noch kein Geist. Da sprach er zu mir: Richte eine Weissagung an den Odem oder an den Geist. Weissage, Menschensohn, und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr: Odem oder Geist, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr, sehr großes Heer. Halleluja. Es sind nicht nur wir da, so ein paar Verrückte hier zusammen in St. Gallen. Es ist eine Armee der Gläubigen unterwegs, weltweit. Und wir dürfen uns immer wieder darauf besinnen. Es sind nicht nur wir, es ist Gottes Armee. Und da stellt sich auch seine Armee dazu. Unendliche Scharen von Engeln. Gottes Geist, der mit uns ist. Wir sind nicht alleine, nicht nur ein kleiner Haufen. Halleluja. Viele, die lebendig wurden, und ein Heer, genau. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Die waren am Ende, die waren depressiv und hoffnungslos verloren, haben aufgegeben. Das ist das Bild von diesen toten Gebeinen. Und es ist mir einfach auch, wie wenn heute Morgen der Herr uns ermutigen will, in unsere Situationen hineinzusprechen, prophetisch, Weissagung hinein, Totengebeine weichet oder Totengebeine werden lebendig, da soll Leben sein, wo tot ist, in Jesu Namen. Halleluja. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Ist verheißene Land, wo Milch und Honig fließt, wo Segen ist, wo Heilung ist, wo Wiederherstellung ist, wo Freude herrscht. Halleluja. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder ein neues Lied bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun. Halleluja, spricht der Herr. Vielleicht kann Miriam ein bisschen ans Piano kommen und uns zum Schluss noch etwas begleiten. Denn ich möchte, dass wir jetzt dann kurz einfach aufstehen, sich zwei, höchstens drei zusammentun und sich eins machen über ein Anliegen im Leben, ob das gesundheitlicher Art ist, ob das vielleicht jemand ist, der die Rettung braucht in der Familie oder im Bekanntenkreis. Vielleicht braucht es einfach ein Wort der Ermutigung, wo Niedergeschlagenheit ist, dass wir einander ermutigen, als seine Kinder, Beauftragte, und nicht nur bitten, sondern heute Morgen wollen wir es in Anspruch nehmen. Herr, du bist hier heute Morgen, um Leben zu schenken. Du bist heute Morgen hier, um Hoffnung zu geben, wo Hoffnungslosigkeit ist. Du bist hier, um Angst auszutreiben und einen Geist der Zuversicht in Menschen zu legen. Und das nehmen wir in Anspruch heute Morgen für diejenigen, für die wir füreinander beten. Nicht wegen uns, wir haben es nicht verdient. Ich habe nichts verdient. Alles, Herr, bist du. Nein, aber weil er hier ist, weil er uns segnen will, weil er uns in die Freiheit führen will, weil er uns salben will, ausrüsten will. Er will uns seine Kraft geben, dass wir hingehen können und seine Zeugen sein können. Angst muss weichen, die Menschenfurcht muss einer Gottesfurcht Platz machen. In Jesu Namen, heute Morgen, in unseren Herzen, in unserem Denken. Halleluja. Wollen wir aufstehen? Die können, man darf auch sitzen bleiben, aber ist vielleicht gut, mal aufzustehen. Kommt frische Luft in die Lunge. Und wollen einfach zwei und zwei oder drei vielleicht auch einander ermutigen, füreinander beten und im Glauben den Sieg Jesu aussprechen übereinander. Halleluja. Glory.